Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2023, Folge 8. Raus aus dem Gedankenkarussell. Von Bernhard Albrecht und Doris Schneink aus Stern Nummer 9 vom 23.02.2023. Gelesen von Peter Treuner. Sinnkrise, Traurigkeit, nicht enden wollende Sorgen, das erleben viele in diesen unruhigen Zeiten. Der Bestsellerautor Bas Kast hat mit vielen Therapien experimentiert und schließlich sein eigenes Seelentief überwunden. Herr Kast, Sie haben in den vergangenen Jahren eine Tour de Force gemacht, um herauszufinden, was bei einem Seelentief hilft. Ernährungsumstellung, Meditation, Waldbaden, Halluzinogene. Haben Sie jemals überlegt, das zu tun, was viele in Ihrer Situation getan hätten? Zum Psychiater gehen? Wenn Menschen mit einem Stimmungstief einen Psychiater oder eine Psychiaterin aufsuchen, werden ihnen meist zwei Standardmethoden angeboten: Antidepressiva und eine Form der Gesprächstherapie, üblicherweise die kognitive Verhaltenstherapie. Gegen beide Ansätze ist nichts zu sagen, auch wenn sie natürlich nicht perfekt sind. Ich bin aber einfach jemand, der immer gerne erst mal guckt, was er selbst tun kann. Würden Sie sagen, dass Sie an einer echten Depression gelitten haben? Das ist ja nie diagnostiziert worden. Was ich versucht habe zu bekämpfen, würde ich ein nachhaltiges Stimmungstief nennen. Es ist das, was viele von uns kennen. Gefühle von Stress, Angst, Energielosigkeit, Traurigkeit. Für Ärzte ist das ein Graubereich. Sie können nicht so viel damit anfangen. Aber in der Forschung hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan, das man in die Praxis übersetzen kann. Wie haben die Probleme bei Ihnen angefangen? Ich kenne diese Stimmungsschwankungen, seit ich 17 war und habe ihnen gerade in jungen Jahren ziemlich hilflos gegenübergestanden. Das Tief, das mich jetzt zu meinen Therapieexperimenten gebracht hat, ist absurderweise in einer Lebensphase aufgetreten, in der ich alles erreicht hatte, wovon ich als junger Mensch geträumt hatte. Ich habe seit 20 Jahren eine tolle Beziehung mit meiner Frau, die ich liebe und bewundere. Ich habe 3 wundervolle Kinder. Ich hatte diesen Überraschungserfolg mit dem Ernährungskompass. Und Sie haben sich mit einem Porsche 911 belohnt. Einem alten, ja, den ich auch schon wieder verkauft habe. Ich konnte all das Gute nicht genießen. Morgens im Bett dachte ich oft, wieder ein Tag. Das ging so über Monate. Ich habe mich dann gefragt, woher diese Traurigkeit kommt, und fing an zu recherchieren, nach Techniken zu suchen, die helfen könnten. Und dann habe ich sie ausprobiert. Wer Ihr Buch über dieses Ausprobieren liest, wird womöglich darin bestärkt, es Ihnen nachzutun, und geht dann auch mit schlimmen Depressionen nicht zum Psychiater. Das ist nicht gewollt. Im Gegenteil. Ich möchte Menschen ermutigen, sich Hilfe zu holen in schwierigen Situationen. Gerade Männern fällt das häufig schwer. Viele leiden still vor sich hin und trauen sich nicht zum Psychiater, weil sie denken, das sei ein Zeichen von Schwäche. Skeptisch bin ich aber bei der Einstellung von manchen Leuten, die meinen, sie müssten nichts an sich ändern. Sie könnten ihren Lebensstil immer so weiterführen, Junkfood in sich reinfuttern, sich nicht bewegen, und wenn sie dann eine chronische Erkrankung wie Diabetes oder Depressionen bekommen, verschreibt der Arzt ihnen eben Insulin oder Antidepressiva. Medikamente haben ihren Platz in der Therapie, aber sie packen die Probleme nicht bei der Wurzel. Viele Menschen wollen ja auch erstmal keine Medikamente. Wenn Sie merken, dass Sie in ein seelisches Tief gerutscht sind, versuchen Sie, sich selbst zur Vernunft zu rufen. Aber das funktioniert nicht. Die meisten von uns führen den ganzen Tag ein unbewusstes Gespräch mit sich selbst, und dieses Gespräch ist ziemlich neurotisch. Da ist eine innere Stimme, die ständig sagt, du bist nicht genug, du bist nicht liebenswürdig, du musst noch mehr leisten, tu dies, tu das. Wir sind Geisel dieser Stimme. Wenn sie angstvolle Gedanken formuliert, dann sind wir diese Angst. Wenn sie sagt, du bist ein Versager, dann drückt uns das nieder. Wenn man dieser Stimme nun eine andere Stimme entgegensetzt, sich selbst zur Vernunft rufen will, dann läuft das auf ein Gefecht mit sich selbst hinaus. Man hat seine Probleme auf einen Schlag verdoppelt. Nun gibt es die Stimme und den Kampf dagegen. Sie beschreiben viele Wege, die Macht der negativen Gedanken zu brechen. Einer davon ist eine bessere Ernährung. Kann man sich ein Seelentief wirklich wegfuttern? Die richtige Ernährung ist ein wichtiger Hebel, um unsere Stimmung zu verbessern. Unter anderem, weil wir damit womöglich die Stressresilienz erhöhen. Die australische Wissenschaftlerin Phyllis Jacka hat zum Beispiel in Studien gezeigt, dass die Mittelmeerkost Depressionen ganz klar lindern kann. Die auffälligsten Veränderungen im Gehirn bei einer Depression sind die Schrumpfung des Hippocampus, zuständig für das Gedächtnis und die Stressresilienz, und die des präfrontalen Kortex hinter der Stirn, zuständig für Planung und für die Kontrolle von Gedanken und Gefühlen. Diese Veränderungen erhöhen das Risiko, dass Depressive in ihren negativen Gedankenschleifen und Erinnerungen gefangen bleiben. Die Mittelmeerkost hingegen geht mit einem vergrößerten Hippocampus einher und damit vermutlich auch mit erhöhter Stressresilienz. Sie haben auch ausprobiert, ob körperliche Strapazen wie kaltes Duschen oder Fasten ein stimmungsaufhellendes Potenzial haben. Wie sind Sie darauf gekommen? Schon bei meinen Recherchen für den Ernährungskompass habe ich mich mit dem Konzept der Hormesis beschäftigt. Flapsig formuliert, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Das Potenzial der Hormesis wird schon lange intensiv diskutiert in der Wissenschaft. Dinge, die in hohen Dosen schädlich für uns sind, extreme Kälte etwa oder extreme Hitze, können in der richtigen Dosis unsere Widerstandskräfte stärken. Es gibt eine kleine holländische Studie, die beispielsweise belegt, dass Probanden, die regelmäßig kalt duschen, sich weniger oft krank melden. Ich dachte, das muss auch einen Effekt auf die Psyche haben. Aber kalte Duschen sind wirklich nur ein Tool in dem Werkzeugkasten, den ich vorstelle. Wer das nicht mag, der sollte sich auf keinen Fall dazu zwingen. Welches der Werkzeuge war für Sie persönlich das wirksamste? Psilocybin. Das ist der Hauptwirkstoff aus halluzinogenen Pilzen, die auch als Magic Mushrooms bekannt sind. Genau. Es ist nicht so, dass ich sage, geht alle raus und nehmt Psilocybin. Aber bei mir zumindest hat Psilocybin diese eigenartige Kraft, mir nachhaltig über Wochen hinweg das depressive Gefühl zu nehmen. Und eine solche Wirkung hat sich inzwischen auch in mehreren Experimenten offenbart. Sie nehmen in Ihren therapeutischen Werkzeugkoffer Psychedelika auf, die in Deutschland bisher nur illegal zu bekommen sind und deren Gebrauch mit Risiken verbunden ist. Es gibt ein Risiko, wenn man etwas tut. Und es gibt ein Risiko, wenn man etwas nicht tut. Aber natürlich kann man Leuten immer sagen, und das tue ich auch, bitte wartet auf mehr Daten. Macht es bloß nicht auf eigene Faust, macht es nur in Begleitung von Therapeuten. Bitte lasst euch screenen, ob es in eurer Familie psychische Vorerkrankungen gibt. Diesen Hinweis haben wir in Ihrem Buch vergebens gesucht. Tatsächlich müsste irgendwo stehen, Achtung, Wenn Psychosen bei dir oder in deiner Familie vorgekommen sind, dann mach das nicht. Wenn du Pech hast, löst du damit eine Psychose aus. In die bisher durchgeführten Studien hat man nur Probanden aufgenommen, bei denen solche Vorerkrankungen ausgeschlossen waren. Insgesamt sind die Daten aus den Studien aber sehr ermutigend und in der Psychiatrie herrscht eine Aufbruchsstimmung. Mir ist wichtig, dass wir die Tür zu diesen neuen Therapieformen nicht vorschnell zuschlagen. Denn es gibt wirklich Menschen da draußen, die sehr leiden, die verzweifelt sind. Die bekommen keinen Therapieplatz, die haben Suizidgedanken. Ich glaube, das wichtigste Kriterium dafür, ob für jemanden eine Therapie mit Psychedelika geeignet ist, ist gar nicht so sehr ein wissenschaftliches. Es gibt Menschen, die sich davon angezogen fühlen, die merken, das könnte mir etwas bringen, und die werden es ausprobieren. Ihr Buch werden Menschen lesen, die an mittleren bis schweren Depressionen leiden und in deren Familie womöglich jemand an Schizophrenie erkrankt ist. Auch sie bekommen dann vielleicht Lust, psychedelische Drogen auszuprobieren. Professor Gerhard Gründer leitet am Zentrum für seelische Gesundheit in Mannheim die größte deutsche Studie zu Psilocybin. Er würde das Risiko nicht eingehen, mit solchen Probanden zu arbeiten. Gut, vielleicht hätte ich noch schreiben können, in diesem Stadium des Wissens ist Vorsicht angebracht. Falls es mit etwas Glück dazu kommen sollte, werde ich einen solchen Hinweis in der dritten Auflage einfügen. Die zweite wird jedenfalls derzeit gedruckt. Wie haben Sie denn Ihren eigenen ersten Trip vorbereitet? Das Setting war ruhig und meditativ, das ist extrem wichtig. Und man sollte auf keinen Fall allein sein. Ich habe mich da langsam herangetastet. Zunächst hatte ich einige Behandlungen mit MDMA, besser bekannt als Ecstasy, in Begleitung einer Therapeutin. Bei MDMA behält man stärker die Kontrolle als bei Psilocybin. Es wirkt während der Sitzung euphorisierend, war für mich auch hochgradig spirituell und augenöffnend. Es ist aber nicht so, dass man sich nach MDMA besser fühlt. Und wie war es mit den Pilzen? Das erste Mal war eine Kombination aus Horrortrip und dem wohl mystischsten Erlebnis, das ich je gehabt habe. Man verliert wirklich den Verstand. Der schlimmste Moment war, als ich dachte, meine Frau sei nicht real, dass ich sie mir nur einbilde. Sehr unheimlich. Dann war da aber auch das Gefühl der Verschmelzung, eins zu sein mit dem Kosmos und den Menschen. Ich bin in diese erste Sitzung wirklich reingegangen mit der Frage, woher kommt meine Trauer? Und während der Sitzung wurde mir plötzlich klar, Bas, du denkst immer an deinen Schmerz. Guck doch mal, wie viele Menschen es in deinem Umfeld gibt, die genauso zu kämpfen haben. Als hätte mein Ich mir zeigen wollen, du bist nicht allein in dem Schmerz, du fixierst dich darauf. Erfahrungen wie diese bieten eine Chance, gerade in Kombination mit klassischer Psychotherapie. Inwiefern? Man weiß inzwischen, Psychedelika erhöhen die Formbarkeit oder auch Plastizität des Gehirns. Man ist sensibler und verletzlicher, ein bisschen wieder wie ein Kind, aber damit eben auch offener für Veränderungen. Der kleinere Bruder der Psychedelika, so könnte man vielleicht sagen, ist die Meditation. Auch die haben Sie praktiziert. Was hat sie bei Ihnen verändert? Meditation macht dir bewusst, dass du dieses ständige Selbstgespräch führst. Du fängst gewissermaßen an, die innere Stimme zu beobachten, und zwar mit einer Haltung der Offenheit und Akzeptanz. Der Effekt von Psychedelika ist sehr ähnlich. Unter ihrem Einfluss können wir Ereignisse, die uns traumatisiert haben und die wir sonst verdrängen, zulassen. Ja, geradezu auf sie zugehen und sie erneut durchleben, durchfühlen. und in dem Moment kann sich das Trauma verändern. In der Hirnforschung spricht man von Rekonsolidierung. Sobald man die traumatische Erinnerung wachruft, werden die neuronalen Strukturen, die diese Erinnerung speichern, vorübergehend instabil und können verändert werden. Das ist Katharsis auf der Ebene des Gehirns. Darin liegt die phänomenale Kraft der Psychedelika und in einer schwächeren Form auch die der Meditation. Gelingt es Ihnen, regelmäßig zu meditieren? Es geht nicht darum, auf dem Sofa oder dem Sitzkissen zum Supermeditierer zu werden, sondern darum, im Alltag immer mal wieder einen Schritt zurückzutreten und der inneren Stimme Einhalt zu gebieten. Ein Beispiel bitte. Man kommt von der Arbeit nach Hause, ist erschöpft und die Bude ist ein Chaos. Die erste unbewusste Reaktion darauf ist Irritation, vielleicht gerichtet auf den arglosen Partner. Das kann sich dann bis zur Wut hochschaukeln, denn unsere innere Stimme ist nicht nur kritisch, wenn es um uns selbst geht. Meditation bewirkt, dass man diesen Prozess frühzeitig beobachtet. Damit bekommt man die Chance, einen Schritt zurückzumachen, bevor es zum Wutanfall kommt. Sie gibt mir also Freiheit, das Standardprogramm zu verändern. Mein Meditationslehrer sagt immer, sie schafft einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Hat die innere Stimme mit ihren schnellen Reaktionen nicht auch etwas Gutes? Ja, sie treibt uns natürlich an. Sie ist oft auf die Zukunft ausgerichtet. Was könnte passieren? Wie sichere ich mich am besten ab? Die Evolution hat uns einen sehr pessimistischen Blick gegeben. Wir simulieren ständig Gefahrensituationen, auch wenn dieser Blick heute häufig vollkommen unverhältnismäßig ist. Seit etwa 2 Jahren arbeiten Sie jetzt mit Ihrem Werkzeugkoffer. Geht es Ihnen heute besser? Ja, ich habe Energie, bin begeistert, habe Freude am Alltag. Vor den Recherchen für das Buch fühlte ich mich stimmungstiefs weitgehend hilflos ausgeliefert. Jetzt weiß ich, dass es Dinge gibt, die man tun kann. Die wirken vielleicht nicht immer sofort, aber sie vermitteln ein tiefes Gefühl der Zuversicht. Du bist stärker als das drohende Tief. Heilsame Trips. Psychiater erproben den Einsatz von Rauschmitteln bei depressiven Patienten. Von Bernhard Albrecht. Eine Tablette, wenige Male eingenommen, zaubert schwere Depressionen weg. Das wäre der ultimative Befreiungsschlag im Kampf gegen quälende Gedanken, die um die eigene Wertlosigkeit kreisen, gegen irrationale Lebensängste, grenzenlose Leere, gegen tiefe Trauer ohne erkennbare Gründe, gegen das stumpfe Gefühl der Gefühllosigkeit. Die Hoffnung, dass ein solcher Befreiungsschlag gelingen könnte, ruht auf Medikamenten aus der Gruppe der Psychedelika. Einige in der Wissenschaft sprechen von einem Durchbruch, einem Paradigmenwechsel in der Behandlung der Depression. Einst geächtete Drogen wie LSD oder halluzinogene Pilze kehren zurück in die Medizin. Mehr als 50 Jahre, nachdem der damalige US-Präsident Richard Nixon den War on Drugs ausrief. Lange stand der Besitz von Halluzinogenen in den USA unter Strafe. Seit Sommer 2022 aber erlaubt der Right to Try Act, zum Beispiel depressive Patientinnen und Patienten mit Psilocybin zu therapieren, dem Wirkstoff von Magic Mushrooms. In Europa, so schätzen Fachleute, könnte in 3 Jahren ein erstes Medikament die Marktzulassung erreichen. Auch der Partydroge Ecstasy, wissenschaftlicher Name MDMA, steht eine neue Karriere bevor. Als Mittel gegen posttraumatische Belastungsstörungen. Und das Narkosemittel Ketamin wird an deutschen Kliniken bereits zur Behandlung schwerer Depressionen eingesetzt, meist in Form eines Nasensprays, Esketamin. Hinter all den Entwicklungen steht die Frage, brauchen wir Trips, um psychische Leiden bei der Wurzel zu packen, statt nur Symptome zu behandeln? Das vermutet Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, der derzeit Psilocybin an 144 Patientinnen und Patienten erprobt. Er sieht große Unterschiede zu klassischen Antidepressiva. Mit denen könne man eine Hirnstoffwechselstörung dauerhaft korrigieren, wie Diabetes mit Insulin, aber eben nicht heilen. Die Hoffnung bei der Psychedelika-unterstützten Psychotherapie ist eher, dass man einen Zustand hervorruft, der wirklich zu einem gesunden Menschen führt. Wer könnte von Halluzinogenen profitieren? Für wen wären sie gefährlich? Diese Frage fordert eine schnelle Antwort, denn die Not der Depressiven ist groß. Knapp 8% der Deutschen erkranken jedes Jahr. Etwa jeder Dritte davon gilt als behandlungsresistent. Antidepressiva haben bei ihm nicht gewirkt. Hinzu kommt, dass Behandlungsplätze bei Psychotherapeuten schwer zu bekommen sind. Patienten warten oft viele Monate. Antidepressiva werden zwar inflationär verschrieben, doch gerieten sie in den vergangenen Jahren zunehmend in die Kritik. Eine Analyse publizierter und unveröffentlichter Studien durch Forscher des renommierten Cochrane-Netzwerks zum Beispiel ergab, dass sie kaum besser als Placebos wirken. In der deutschen Leitlinie Unipolare Depression werden Medikamente nur als Teil eines umfassenden Therapiekonzepts empfohlen. Adrian F. ist einer, an dem die Psychiatrie mit ihren herkömmlichen Methoden scheiterte. Vor seinem ersten Trip konnte sich der Lehrer aus Basel an keinen Tag in seinem Leben erinnern, an dem er glücklich war. Sein Vater war alkoholabhängig und schwer depressiv, auch seine Schwester erkrankte. »Da ist sicher auch eine erbliche Komponente bei uns«, sagt er. Als Junge verkroch er sich öfter im Schrank oder unterm Bett, wollte gar nicht da sein. Doch merkte zunächst niemand etwas von seinem trüben Innenleben. F. studierte, heiratete, das Paar bekam Kinder, bis vor etwa 8 Jahren in seiner Seele die Lichter ausgingen. »Wie lange muss ich denn noch im Hamsterrad sein, bis ich endlich gehen kann?« Mit solchen Gedanken wachte er morgens auf. Wenn er im Auto saß, durchfuhr es ihn, jetzt das Steuer herumreißen oder von einer Mauer in die Tiefe springen. Als F. sich endlich bei einem Psychiater vorstellte, schickte der ihn sofort in eine Fachklinik. Man diagnostizierte eine Dysthymie, eine besonders schwere Form der chronischen Depression. Nach vielen Versuchen mit Medikamenten und Psychotherapie stellte sich F. mit einer Überweisung seines Arztes bei dem Psychiater Gregor Hasler vor, der eine Psychedelika-Spezialsprechstunde im schweizerischen Fribourg leitet. Dort herrscht größere Therapiefreiheit als in Deutschland. Ärzte dürfen Psychedelika in Absprache mit dem Bundesamt für Gesundheit in schweren Fällen verordnen. Etwa 25 Mediziner tun das auch, schätzt Hasler. Ich selbst habe bislang etwa 60 Patienten mit Psilocybin behandelt, weitere 60 mit Ketamin. Nach 2 ausführlichen Gesprächen mit Hasler saß F. eines frühen Morgens im Zug nach Fribourg, auf dem Schoß eine Sporttasche, darin ein Trainingsanzug und Proviant für einen langen Tag. Die Trips dauern etwa 6 Stunden. Um 8:30 Uhr bereitete ihn Hasler darauf vor, was passieren kann. F. fühlte sich aufgehoben. »Ich wusste, wenn ich einen Horrortrip erlebe, holt er mich mit einem Medikament raus.« Um 9:30 Uhr bekam F. die Tablette. Aus einem Lautsprecher kam beruhigende Musik. Hassler hatte eine Playlist zusammengestellt. Eine Stunde lang passierte nichts. Was F. dann fühlte, kann er noch heute nur schwer beschreiben. Es begann mit Hypersensibilität. Ich habe Wind gespürt. Die Decke wurde plötzlich schwer. Das Kopfkissen tat weh. Dann sah ich Muster vor dem inneren Auge. Dann Landschaften, die Savanne, das Meer. Irgendwann saß er mit der Sängerin eines samischen Liedes von der Playlist am Lagerfeuer. Ein Chor stimmte ein. Jemand nahm ihn am Arm und sagte: »Alles ist okay, so wie es ist.« F., der bis dahin nüchtern erzählt hat, steigen im Videocall die Tränen in die Augen. »Ich habe eine Kraft in mir gespürt, die größer ist als das, was ich zuvor kannte von mir.« Nach diesem Erlebnis wuchs ihm eine neue, unbekannte Lust aufs Leben. Er interessierte sich wieder für andere Menschen, sagt er, freue sich auf jeden neuen Tag. Der Effekt hielt einige Monate an. Dann wurden die schwarzen Löcher wieder größer. 4-mal war F. zur Psilocybin-Behandlung bei Hasler. Jeder Trip war anders, nicht jeder so beglückend schön. Aber insgesamt fühlt er sich stabiler. Die schwarzen Löcher kommen seltener, vor allem aber kann ich sie ganz anders annehmen. Solche mystischen Erlebnisse sind nicht jedermanns Sache, zumal sie auch in Horrortrips enden können. Den erlebte der 73-jährige Ulrich B., der mehrere Stunden von Ängsten gepeinigt wurde, bis Hasler ihm ein Gegenmittel gab. »Es war das schlimmste Erlebnis meines Lebens«, erinnert sich B., der auch im Nachgang keinerlei Besserung seiner Symptome verspürte. Sind die Trips nötig für den therapeutischen Effekt? Darüber streiten Wissenschaftler noch, und Pharmaunternehmen entwickeln derzeit tripfreie Abkömmlinge von Psilocybin. Dass der Wirkstoff neben der Erlebnisebene auch den Gehirnstoffwechsel verändert, konnte in Tierversuchen gezeigt werden. Bei Depressionen schrumpft ein Teil des Gehirns, der über der Stirn sitzt und für Entscheidungen, Planung und Impulskontrolle zuständig ist. Außerdem reduziert sich seine Fähigkeit, mit anderen Gehirnteilen zu kommunizieren. Psychedelika können diesen Prozess umkehren. Wenn der heilsame Effekt tatsächlich eintritt, kann er offenbar lange anhalten, wie eine Studie der Johns Hopkins University an 24 mit Psilocybin behandelten Patienten zeigt. Mehr als die Hälfte von ihnen war auch ein Jahr später noch frei von Depressionen. Doch kleine Studien sind mit Vorsicht zu genießen, zumal in diesem Fall die Kontrollgruppe fehlte. Im vergangenen November folgten ernüchternde Ergebnisse der bislang größten Untersuchung mit 233 schwerstdepressiven Patienten. Von einer ehemaligen Psilocybingabe von 25 Milligramm profitierten nur 29% der Probanden messbar. Das waren zwar deutlich mehr als bei geringeren Dosierungen, aber weit weniger als erwartet. Gerhard Gründer wundert das nicht. Es passiert oft in der klinischen Forschung, dass kleine Pilotstudien gute Ergebnisse liefern. Bei den größeren, die dann folgen, ist die Patientenauswahl weniger selektiv. Dann ist es normal, dass die Effekte kleiner werden. Und wahrscheinlich genüge die einmalige Gabe eben auch nicht. Man wird Psilocybin wohl wiederholt geben müssen, um bei dieser schwerkranken Patientengruppe eine dauerhafte Besserung zu erreichen, vermutet der Psychiater. Wo Rauschmittel wie Psilocybin in der Therapie von Depressionen ihren Platz finden werden, ist noch offen. Gründer und Hasler wünschen sich, künftig auch weniger Schwererkrankte zu behandeln. Dann läge die Erfolgsrate wahrscheinlich deutlich höher, sagt Hasler. Wir brauchen auch mehr begleitende Psychotherapie, sagt Gründer. In der Studie, die er gerade macht, ist sie fester Bestandteil des Behandlungsschemas. Sie sei auch zwingend notwendig, um Horrortrips zu verarbeiten, die Gründer herausfordernde Erfahrungen nennt. Beide Ärzte, Hasler und Gründer, raten vehement davon ab, es dem Bestsellerautor Bas Kast gleich zu tun. Seine erste Ecstasy-Erfahrung machte er im Beisein einer Tripsitterin, einer Heilpraktikerin. Nachdem die ihm aber später kein Psilocybin geben wollte, besorgte er sich den Stoff kurzerhand in den Niederlanden und erlebte seinen ersten Pilztrip allein im Keller. Er hatte Glück, dass die Erfahrung für ihn nicht zu herausfordernd wurde. Was die Seele stärker macht. 5 Tipps für ihre psychische Gesundheit. Von Doris Schneink. Depressive Episoden sind weit verbreitet. Etwa jeder 5. leidet irgendwann im Laufe seines Lebens daran. Sie treten meist nicht von heute auf morgen auf. Wer erste Symptome früh erkennt, kann leichter gegensteuern oder einen Rückfall vermeiden. Typische Anzeichen sind dauernde Müdigkeit und Erschöpfung, Kopfschmerzen. Dazu das Grübeln über Probleme, die zuvor keine waren, eine fehlende Lust, sich mit Freunden zu treffen, Konzentrations- und Schlafprobleme, Leistungsabfall, ein verringertes Selbstwertgefühl und eine innere Unruhe. Wie bei anderen Zivilisationskrankheiten, auch spielt bei Depression der Lebensstil eine große Rolle. Wie wir uns bewegen und ernähren, wie wir mit Stress umgehen, all das kann einen Unterschied machen. Erstens, Sport und Bewegung. Andauernde Stimmungstiefs und endlose Gedankenschleifen gehen einher mit neurobiologischen Veränderungen. Bestimmte Botenstoffe im Gehirn geraten ins Ungleichgewicht. Die Produktion von Stresshormonen läuft aus dem Ruder. Ausdauer- und Krafttraining kombiniert mit Achtsamkeitsübungen verbessern die Balance dieser wichtigen Stimmungsmacher. So beugen sie einer Erkrankung vor. Selbst bei einer mittleren bis schweren Depression erweist sich sportliches Training als ähnlich effektiv wie Antidepressiva und Psychotherapien. Das ergab eine 2021 erschienene Auswertung zahlreicher internationaler Überblicksstudien. Zusätzlich verbesserte sich durch den Sport auch die Qualität des Schlafs, was ebenfalls vor dunklen Gefühlen schützt. Eine weitere positive Erkenntnis? Auch wer sich nur moderat bewegt, beispielsweise regelmäßig eine Runde joggt, überwindet negative Gefühle leichter. Wichtig ist, mit kleinen Einheiten anzufangen und eine Bewegungsform zu wählen, die einem Spaß macht. Dann langsam und beständig steigern, bis hin zu einer echten Trainingseinheit. Das Ziel sind zum Beispiel 1 bis 2 Stunden Joggen pro Woche, kombiniert mit Krafttraining. Zweitens, Schlaf. Ein Gefühl tiefer Erschöpfung ist charakteristisch für depressive Verstimmungen. Früher ins Bett zu gehen und lange liegen zu bleiben, verbessert die Situation jedoch nicht, so naheliegend das zunächst auch erscheinen mag. Die Deutsche Depressionshilfe empfiehlt, mittels Tagebuch oder Smartphone-App, den Zusammenhang zwischen Bettzeit und Stimmung zu dokumentieren. Ist die Laune schlechter, je mehr Zeit man im Bett verbringt, sollte man gegensteuern und die Bettzeit von 10 Stunden auf 8 reduzieren oder von 9 auf 7,5. Eine milde Form des Schlafentzugs, die helfen kann, den Teufelskreis von Erschöpfung, Rückzug und noch tieferer Erschöpfung zu durchbrechen. Drittens, Ernährung. Essen macht glücklich, hebt die Stimmung, gibt Körper und Seele Energie. Inzwischen können Forscherinnen und Forscher auch bis hinunter auf die molekulare Ebene nachweisen, dass bestimmte Ernährungsstile krankmachende Prozesse begünstigen oder sie eben zu stoppen vermögen. Eine mediterrane Kost ist nicht nur zur Vorbeugung von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch für die mentale Gesundheit unschlagbar. Also viel Gemüse und pflanzliche Proteine auf den Teller, dazu gesundes Olivenöl, wenig Fleisch. Gemeinsam mit Freunden und Familie essen statt allein. Selbst kochen, nicht einfach dickmachende Fertigmenüs in den Ofen schieben. Viertens, Arbeit. Leistungsdruck, Personalmangel, unfaire Bezahlung. Der Berufsalltag gehört zu den größten Stressoren in unserem Leben. Das Gefühl permanenter Überforderung kann depressive Episoden triggern. Andererseits ist Arbeit aber auch ein bedeutender Schutzfaktor. Sie strukturiert den Alltag, bietet soziale Kontakte, ist idealerweise eine Quelle von Anerkennung und Wertschätzung. Wer spürt, dass ihn die Arbeit psychisch stark belastet, der sollte das Gespräch mit seinen Vorgesetzten oder mit Vertrauensleuten im Unternehmen suchen. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wissen Arbeitgeber, dass sie sich um die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern und sie im Zweifel entlasten müssen. Denn inzwischen sind seelische Erkrankungen eine der häufigsten Ursachen für Krankschreibungen in Deutschland. Und die betroffenen Mitarbeiter fallen oft sehr lange aus. Idealerweise finden Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam eine individuelle Lösung, etwa eine Veränderung der Aufgaben oder eine zeitweilige Reduzierung der Stundenzahl. Georg Schumerus, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Leipzig, plädiert für einen grundsätzlich flexibleren Umgang mit seelischen Problemen am Arbeitsplatz. Wir haben in Deutschland noch immer dieses Bild, dass man entweder ganz gesund oder ganz krank ist. Doch die meisten bewegen sich in einem Kontinuum. Ein mögliches neues Instrument wäre eine Teilzeitkrankschreibung. Ärzte könnten dafür sorgen, dass seelisch angegriffene Menschen entlastet werden und dabei trotzdem eingebunden bleiben. Fünftens, soziales Miteinander. Gute, stabile Beziehungen und das Erleben von Gemeinschaft sind ein wichtiger Schutz vor depressiven Erkrankungen. Menschen brauchen einen Platz, wo es ihnen auch mal nicht so gut gehen darf, führt der Leipziger Klinikdirektor Georg Schumerus an. Es macht also nicht nur Freude, die Großfamilie zum Essen einzuladen und mit Freunden wandern zu gehen, es stärkt die Psyche. Gerade für Kinder sind auch Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen wichtig. Wir haben in der Pandemie erlebt, was passiert, wenn diese Netzwerke zerschnitten werden, sagt Schumerus. So hätten etwa Angststörungen bei Jugendlichen stark zugenommen. Wir müssen alles tun, um diese Netzwerke zu stärken. Mentale Gesundheit ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr, Deutschland GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdaten, Redaktion, Telefon 040-3703-2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 120. 1, 2, 5. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Sternzeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft. IBAN DE 508602 0500 0001 832501. BIC BFSWDE 33 LPZ.